Ein Kuchen, der immer größer wird. Dann kam die wissenschaftliche Revolution und mit ihr der Fortschrittsgedanke. Letzterer basiert auf der Vorstellung, dass wir unsere Situation verbessern können, wenn wir unsere Unwissenheit eingestehen und Ressourcen in Forschung investieren. Dieser Gedanke wurde bald von der Wirtschaft aufgegriffen. Wer an Fortschritt glaubt, ist überzeugt, dass sich die Gesamtsumme der menschlichen Produktion, des Handels und des Wohlstands mit Hilfe von Entdeckungen, Erfindungen und Verbesserungen vergrößern lässt. Wir können neue Handelsrouten im Atlantik aufbauen, ohne die Profite der alten Handelsrouten im Indischen Ozean zu schmälern. Wir können neue Güter produzieren, ohne die Produktion der alten zu beeinträchtigen. Wir könnten eine Bäckerei eröffnen, die sich auf Sachertorte und Croissants spezialisiert, ohne dass deshalb die Vollkornbäcker pleite gehen. Jeder entwickelt einen anderen Geschmack und isst einfach mehr. Ich kann reich werden, ohne dass sie deshalb arm werden. Ich kann Übergewicht haben, ohne dass sie verhungern. Der globale Kuchen kann einfach größer werden. In den vergangenen 5 Jahrhunderten haben wir unter dem Eindruck des Fortschrittsgedankens immer mehr Vertrauen in die Zukunft investiert. Dieses Vertrauen stellte Kredite bereit, die Kredite kauften reales Wirtschaftswachstum, das Wirtschaftswachstum stärkte das Vertrauen in die Zukunft und bereitete den Boden für neue Kredite. Das passierte natürlich nicht über Nacht, und der Weg dorthin glich gelegentlich einer Achterbahnfahrt, aber aus der Perspektive eines Satelliten in Erdumlaufbahn ist der Trend eindeutig. Heute steht so viel Kredit zur Verfügung, dass Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen problemlos langfristig und zu niedrigen Zinsen große Summen aufnehmen können, die ihr gegenwärtiges Einkommen weit übersteigen. Dieser Glaube an den immer größer werdenden Kuchen entwickelte eine gewaltige Sprengkraft. Im Jahr 1776 veröffentlichte der schottische Philosoph Adam Smith sein Buch »Wohlstand der Nationen«, das vielleicht wichtigste wirtschaftliche Manifest aller Zeiten. In den 8 Kapiteln des ersten Bandes entwickelte Smith folgenden neuen Gedankengang. Wenn ein Landbesitzer, Weber oder Schuhmacher größere Gewinne erwirtschaftet, als er zum Unterhalt seiner Familie benötigt, dann nutzt er diesen Überschuss, um mehr Mitarbeiter zu beschäftigen und seine Gewinne weiter zu steigern. Je mehr Gewinne er erwirtschaftet, umso mehr Mitarbeiter beschäftigt er. Daraus folgt, dass die Gewinnsteigerung von Unternehmen die Grundlage für den kollektiven Wohlstand ist. Wenn Sie das nicht sonderlich originell finden, dann liegt das daran, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, die Smith-Gedanken längst verinnerlicht hat. Variationen dieser Idee hören wir in jeder Nachrichtensendung. Doch Smiths Argument, dass das private Gewinnstreben zu kollektivem Wohlstand führt, ist einer der revolutionärsten Gedanken der Menschheitsgeschichte. Revolutionär nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in moralischer und politischer Hinsicht. Mit anderen Worten behauptet Smith, nämlich Gier sei gut, und wenn ich reicher werde, nutze ich damit nicht nur mir selbst, sondern allen. Egoismus ist Altruismus. Smith brachte den Menschen bei, die Wirtschaft als Win-Win-Situation zu verstehen, in der ein Gewinn für mich auch ein Gewinn für sie ist. Wir können nicht nur beide ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen. Ihr Stück wird nur größer, wenn meines auch größer wird. Wenn ich arm bin, bleiben sie auch arm, weil ich mir ihre Produkte oder Dienstleistungen nicht leisten kann. Und wenn ich reich bin, geht es auch ihnen besser, weil sie mir jetzt etwas verkaufen können. Smith leugnete den traditionellen Gegensatz zwischen Reichtum und Moral und stieß den Reichen das Tor zum Himmelreich weit auf. Reich zu sein bedeutet, ein moralischer Mensch zu sein. Wenn man Smith glaubt, werden die Reichen nicht deshalb reich, weil sie ihren Nachbarn über den Tisch ziehen, sondern weil sie den Kuchen größer machen. Und wenn der Kuchen größer wird, haben alle etwas davon. Die Reichen sind folglich die größten Wohltäter einer Gesellschaft, denn sie sind der Motor des Wachstums, von dem alle profitieren. Das hängt allerdings davon ab, dass die Reichen ihre Gewinne nicht verprassen, sondern zum Bau neuer Fabriken und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze verwenden. Smith wiederholte daher gebetsmühlenartig sein Motto: Wenn seine Gewinne steigen, beschäftigt der Weber mehr Mitarbeiter. Und nicht etwa, wenn seine Gewinne steigen, feiert der Weber ein rauschendes Fest. Ein entscheidender Faktor der modernen kapitalistischen Wirtschaft ist die Geburt einer neuen Ethik, nach der Gewinne wieder in die Produktion gesteckt werden. Eine Fabrik erzielt Gewinne, diese Gewinne werden in die Fabrik zurückinvestiert, was wiederum für neue Gewinne sorgt, die erneut in die Fabrik gesteckt werden, was die Gewinne weiter steigen lässt und so weiter bis zum jüngsten Tag. Die Gewinne lassen sich auf unterschiedliche Weise investieren. In den Ausbau der Fertigungsanlage, in die wissenschaftliche Forschung oder in die Entwicklung neuer Produkte. Doch alle Investitionen müssen in irgendeiner Form zur Produktions- und Gewinnsteigerung beitragen. In der neuen kapitalistischen Religion lautet das erste und wichtigste Gebot: Du sollst die Gewinne aus der Produktion in die Steigerung der Produktion investieren. Deshalb heißt er ja auch Kapitalismus. Kapital ist nämlich etwas ganz anderes als bloßer Reichtum. Kapital besteht aus Geld, Gütern und Ressourcen, die in die Produktion investiert werden. Reichtum wird dagegen verbuddelt oder verprasst. Ein Pharao, der seinen Staatsschatz in den Bau einer unproduktiven Pyramide steckt, ist kein Kapitalist. Ein Pirat, der eine spanische Galeone überfällt und eine Kiste voller Goldmünzen am Strand einer Karibikinsel vergräbt, ist kein Kapitalist. Aber ein Hilfsarbeiter einer Fabrik, der einen Teil seines sauer verdienten Lohns in Aktien anlegt, ist ein Kapitalist. Der Gedanke, dass die Gewinne aus der Produktion in die Steigerung der Produktion investiert werden müssen, mag banal klingen. Trotzdem war er den Menschen lange Zeit fremd. Vor Beginn der Neuzeit glaubten sie, die Produktion sei mehr oder weniger konstant, weshalb es sinnlos war, Gewinne in die Produktion zurückzuinvestieren. Egal, was wir anstellen, die Produktion steigt ohnehin nicht. Daher lebten die mittelalterlichen Adligen nach einer Ethik der Großzügigkeit und des Geltungskonsums. Sie gaben ihre Einnahmen für Turniere, Bankette, Paläste und Kriege oder für Wohltätigkeiten und den Bau von Kathedralen aus. Nur wenige versuchten, ihre Gewinne zu investieren, um die Erträge ihrer Landgüter zu steigern, bessere Weizensorten zu züchten oder neue Märkte zu erschließen. Mit Beginn der Neuzeit wurde der Adel von einer neuen Elite abgelöst, deren Angehörige wahre Gläubige der kapitalistischen Religion waren. Diese neue Elite bestand nicht aus Grafen und Baronen, sondern aus Aufsichtsratsvorsitzenden, Aktienhändlern und Industriellen. Diese Magnaten sind reicher als der mittelalterliche Adel, aber anders als ihre verschwenderischen Vorgänger haben sie weniger Interesse daran, ihr Geld zur Schau zu stellen und verprassen nur einen kleinen Teil ihrer Gewinne. Die Adligen des Mittelalters trugen farbenprächtige, mit Silber und Gold bestickte Roben und verbrachten ihre Zeit mit Banketten, Kostümfesten und prunkvollen Turnieren. Moderne Unternehmensvorstände tragen dagegen langweilige Uniformen namens Anzüge, in denen sie ungefähr so farbenprächtig aussehen wie ein Krähenschwarm und haben wenig Zeit für Kostümfeste oder Bankette. Der typische Investor eilt von einem Geschäftstermin zum nächsten, um geeignete Geldanlagen aufzuspüren und das Auf und Ab seiner Aktien zu verfolgen. Er trägt zwar einen Anzug von Versace und reist in einem Privatjet, doch diese Ausgaben sind nichts im Vergleich zu den Summen, die er in die Produktionssteigerung investiert. Aber nicht nur die Unternehmer in Versace-Anzügen investieren in die Produktion. Selbst relativ arme Menschen halten die Augen nach den besten Investitionen offen und diskutieren beim Abendessen darüber, ob sie ihre wertvollen Ersparnisse lieber in Aktien oder in Immobilien anlegen sollen. Auch Staaten wollen ihre Steuereinnahmen in produktive Unternehmungen stecken, die zusätzliche Einnahmen bringen. Die einen bauen Hafenanlagen, um die Exporte und damit die künftigen Steuereinnahmen zu steigern. Andere investieren in die Bildung, weil gut ausgebildete Bürger produktiver sind und mehr Steuern zahlen, die sich wieder in das Schulsystem investieren lassen.